Hallo und herzlich willkommen zu Burgenland erzählt, dem Geschichte-Podcast der Burgenländischen Forschungsgesellschaft. Mein Name ist Michael, ich bin Historiker und darf euch in dieser Serie, passend zum Jubiläumsjahr 2021, unter dem Titel 1921 von der ersten Idee bis zum letzten Grenzstein, die Entstehungsgeschichte des Burgenlandes nacherzählen. Bevor wir mit der Folge loslegen, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, damit ihr auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Los geht's! Nachdem das Strohfeuer rund um den zweiten Restaurationsversuch Karls abgeklungen ist, ist es in Österreich in erster Linie darum gegangen, das Burgenland endlich, und dieses Mal erfolgreich, als eigenes Bundesland anzugliedern. Im Vergleich zur ersten Landnahme sollte dieses Unterfangen allerdings nicht von Gendarmerie und Zollwache, sondern vom Bundesheer durchgeführt werden. In dieser Angelegenheit hat der damalige Bundeskanzler Schober am 11. November 1921 das Heeresministerium darüber informiert, dass das Burgenland von Freischärlern geräumt wird und dass das, gemäß dem Vertrag von Trianon fixierte Gebiet, mit Zustimmung der interalliierten Grenzkommission besetzt werden kann. Davon ausgenommen war natürlich jenes Gebiet, das man in Venedig ausverhandelt hat, nämlich Schopron und das Schoproner Umland. Die Planungen für dieses militärische Vorhaben haben schon nach der Unterzeichnung des Venediger Protokolls begonnen. Der Plan hat nicht vorgesehen, dass das Militär schlagartig im ganzen Burgenland einrückt, sondern abschnittsweise. Zunächst im Nordburgenland, dann im Mittleren und im Südburgenland. Da man sich auf österreichischer Seite nicht wirklich sicher sein konnte, dass alle Freischärler aus dem Gebiet abgezogen sind, sondern sich im Gegenteil noch versteckt halten und neuerliche Kämpfe oder Sabotageakte ausbrechen könnten, war es natürlich geboten, sehr vorsichtig vorzugehen und das Burgenland sukzessive, also schrittweise anzugliedern. Dieses Mal sollte die Gendarmerie zwar auch an der Angliederung teilnehmen, allerdings nur unterstützend, beziehungsweise nicht beim ersten Mal an vorderster Front. Zu diesem Zweck sind in Ebenfurt und Wiener Neustadt jeweils 100 Gendarmen bereitgestanden. Die Exekutive hat die Aufgabe gehabt, in den Orten ihre künftigen Posten zu beziehen und dort ihre Arbeit aufzunehmen. Erst wenn das Nordburgenland unter Kontrolle ist, würde die militärische Landnahme auch in den südlicheren Abschnitten beginnen. Am 13. November 1921 um 9 Uhr vormittags haben Truppen des österreichischen Bundesheeres unter dem Kommando von Oberstbrigadier Rudolf Widosich mit der militärischen Landnahme des Burgenlands begonnen. Aus dem Raum Wiener Neustadt-Ebenfurt ist der Vormarsch in die heutigen Bezirke Eisenstadt-Umgebung und Mattersburg erfolgt, während das Ziel der Truppen aus Bruck an der Leiter der Seewinkel gewesen ist. Die künftige Grenze im Gebiet nördlich und westlich von Schopron bzw. westlich des Neusiedlersees ist in zwei Etappen bzw. in zwei Tagen erreicht worden. Am 14. November sind Truppen im Bogen von Rohrbach bei Mattersburg, Trassburg, Siegendorf und Rust bis Mörbisch gestanden. Im Seewinkel hat es ein wenig länger gedauert. Bis zum 17. November sind aber mit Ilmitz und Apethlon auch die letzten Orte von den Truppen erreicht worden. Bis auf einen Schusswechsel bei Kitzee, bei dem allerdings niemand verletzt worden ist, ist die Landnahme im Nordburgenland reibungslos und planmäßig verlaufen, sodass am 19. November die Meldung ergangen ist, dass das Gebiet unter Kontrolle sei. Etwa eine Woche später, am Freitag, den 25. November, ist um 10 Uhr vormittags die Landnahme im mittleren und südlichen Burgenland gestartet. Am gleichen Tag hat Oberstbrigadier Widosich auch die Zivilverwaltung des Nordburgenlandes an den damaligen Landesverwalter Robert Davy übergeben. Das mittlere Burgenland ist von Kirchschlag und Hochwolkersdorf aus angegliedert worden. Bis zum 27. November sind die Truppen im Bogen von Lackenbach über Deutschkreuz, Nikitsch und Lutzmannsburg bis Lockenhaus gestanden. Aus dem Raum Friedberg und Hartberg wurde der Bezirk Oberwart angegliedert und aus dem Raum Fürstenfeld und Fähring der äußerste Süden des Landes. Zwar haben sich den Truppen keine Freischärler entgegengeworfen, allerdings hat sich der Vormarsch stellenweise aufgrund des starken Schneefalls, vor allem rund um Güssing, ein wenig verzögert. Am 30. November sind auch die letzten Dörfer erreicht worden, sodass das Burgenland am 3. Dezember auch von der Entente-Kommission als befriedet und als Teil der österreichischen Staatshoheit gewertet worden ist. Am 6. Dezember ist auch der Rest des Burgenlands an Landesverwalter Davy übergeben worden. Mit der Meldung vom 19. November, dass das Nordburgenland unter Kontrolle wäre, sind mit den Gendarmen die ersten zivilen Behörden bis zur künftigen Grenze vorgerückt und haben damit begonnen, ihren künftigen Dienst dort herzurichten und den ersten Dienst zu tun. Im etwas später angegliederten südlichen Teil ist das ab dem 28. November passiert. Der normale Gendarmeriedienst unter dem Landesgendarmeriekommando Burgenland ist Anfang Dezember im ganzen Burgenland aufgenommen worden. Auch Beamte der Zollwache sind in dieser Zeit bis zur Grenze vorgerückt. Dabei war die infrastrukturelle Ausstattung vor Ort äußerst problematisch. Bezeichnend ist dabei das Beispiel der Zollwachbeamten, die in Schachendorf ihren Dienst antreten mussten. Sie sind am 4. Dezember von Friedberg aus Richtung Grenze marschiert. Wie sie dorthin kommen, ist weitestgehend ihnen selbst überlassen gewesen. So haben sie jede sich ihnen bietende Möglichkeit genutzt, um beispielsweise mit Militärfahrzeugen, soweit es eben gegangen ist, mitzufahren. Meist musste der Weg allerdings zu Fuß zurückgelegt werden. Vor Ort haben sie sich zunächst eine Unterkunft finden müssen, denn Dienstwohnungen oder gar Zollhäuser, wie sie ab den frühen 1920er Jahren entstanden sind, hat es zu dieser Zeit noch nicht gegeben. Und weil es aufgrund der vorangegangenen Ereignisse in der Bevölkerung große Verunsicherung gegeben hat, ob es nun definitiv ist, dass sie sich auf dieser oder jener Seite der Grenze befinden, haben die Bewohnerinnen und Bewohner in den einzelnen Orten den Beamten oftmals keine Unterkunft vermieten wollen. Viele Orte sind zu diesem Zeitpunkt immer noch tief gespalten gewesen in eine pro-ungarische und eine pro-österreichische Hälfte. Die pro-österreichische Hälfte hat Aktionen der pro-ungarischen Seite befürchtet. Die pro-ungarische Seite hat sich vor einer etwaigen Bestrafung gefürchtet, wenn sie nun doch zu Ungarn kämen und dort publik wird, dass sie österreichischen Beamten Unterkunft gegeben haben. Wie schon angedeutet, hat es zu dieser Zeit noch keine feststehende Grenze gegeben. Der definitive Grenzverlauf sollte auch erst in den kommenden Jahren fixiert werden. Deswegen ist es entlang der späteren Grenze auch immer wieder zu Grenzverletzungen gekommen. Sowohl österreichische als auch ungarische Beamte haben in ihrem Eifer, den einsetzenden Schmuggel zu unterbinden, das eigene Territorium verlassen. Gerade in den frühen 1920er Jahren häufen sich die Meldungen darüber, dass Grenzbeamte die Grenze überschritten und Schmuggel auf ihrer Seite der Grenze gezerrt haben. Das Bundesheer ist mit seinen Truppen, vor allem entlang der Grenze zu Schopron, bis zur Volksabstimmung am 14. und 16. Dezember 1921 stehen geblieben. Nachdem die Abstimmung und die Gefahr der Freischärler, deren Einfall man noch bis ins Frühjahr 1922 befürchtet hat, vorbei waren, sind die Truppen des österreichischen Bundesheeres sukzessive aus dem Burgenland abgezogen. Mit diesem Abzug der letzten Truppen ist die militärische Landnahme des Burgenlands abgeschlossen. In der kommenden Folge soll es um die Volksabstimmung in und um Schopron bzw. Ödenburg gehen. Bis dahin. Ciao.